Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Engelhards Woche. Heute ist dieses Interview in einem anderen Format, denn heute interviewe ich und zwar einen externen Gast. Denn heute wollen wir auf ein Gerücht reagieren. Das Gerücht, dass die Erdbohrungen, die auf der Tromm durchgeführt werden, als Vorbereitung dafür dienen, um ein Atommüllendlager dort zu errichten. Wir wollen also erklären, was aktuell auf der Tromm passiert und warum das nicht mit der Suche nach einem Endlager in Zusammenhang steht. Zunächst einmal möchte ich Ihnen den Gast vorstellen. Das Gast des heutigen Podcasts ist Dr. Bastian Rudolph vom Geolab. Das Geolab ist das geplante Felslabor für die Geothermieforschung. Ziel der Forschung ist eine sichere und nachhaltige Nutzung der wichtigsten Geothermieressourcen in Deutschland und weltweit. Herr Dr. Rudolph ist die Person, die die Projektleitung innehat. Herr Dr. Rudolph schreibt auf LinkedIn über sich: Projektleiter und Wissenschaftskoordinator. Dr. Rea Natt, Physiker mit einem starken Fokus auf die Förderung nachhaltiger Energielösungen. Ja, lieber Herr Dr. Rudolph, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für dieses Interview haben. Und vielleicht die erste Frage: Wer steckt hinter dem Geolab und wer finanziert es?
Vielen Dank und vielen Dank für die Chance, dass wir uns mal darüber unterhalten können. Genau, also hinter dem Geolab-Projekt stellt die Helmholtz-Gemeinschaft. Das ist ein Verbund von Forschungsinstituten aus ganz Deutschland, 23 Stück. Und genau weil es hier das Karlsruhe-Institut für Technologie, das Geoforschungszentrum Potsdam und die Umweltforschungszentrum Leipzig. Und die haben sich zusammengefunden eben, um wirklich die Geothermie nach vorne zu bringen. Sie haben es gerade erzählt, die wichtigste Ressource, also das ist Kristalline. Das, was Sie bei sich im Tromm direkt oben liegen haben, das ist wirklich die wichtigste Ressource, die wir weltweit haben, was die Geothermie betrifft.
Ganz herzlichen Dank. Und weil Sie die vielleicht als Leiter des Projekts die Exzellenz der Helmholtz-Gesellschaft nicht benannt haben. Die Helmholtz-Gesellschaft ist eine exzellente Forschungsgesellschaft, eine der wichtigsten Forschungsgesellschaften in Deutschland. Und das Karlsruher Institut für Technologie passt sehr gut hinein. Es ist eine sehr wichtige Forschungseinrichtung bei uns im Land. Ja, schön, dass Sie bei uns sind und zu dem Thema Stellung nehmen. Ich wurde in den vergangenen Wochen regelmäßig darauf angesprochen, wenn ich im Weschnitztal und im Odenwald unterwegs bin und war. Das Thema ist dort in vieler Munde. Es heißt, dass auf der Tromm das Atommüllendlager entstehen soll. Wir wollen also schrittweise erklären, warum das nicht stimmt und warum das auch nicht stimmen kann. Zunächst einmal, das Geolab hat auf der Tromm Bohrungen durchgeführt. Wo genau und wofür genau?
Genau, also wir haben es tatsächlich oben auf dem Tromm, Nähe des Trommturmes, sehr, sehr schöner Ort, um hier wirklich mal die schöne Region zu sehen. Oben dort haben wir einen Bohrplatz gebaut und dort zwei Bohrungen abgesetzt über das letzte Jahr. Wir könnten eine Karte teilen, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr schöne Ecke, um sich die ganze Region mal anzugucken. Ich komme ja aus dem Schwarzwald ursprünglich, deswegen hören wir oft auf, da hochzufahren. Und wenn man den Odenwald mal sieht und vor allem aus seinen guten Jahreszeiten, dann ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke, um dort ja auch zu forschen. Und genau, diese Bohrungen haben wir abgeteuft, um herauszufinden, was denn unter dem Untergrund ist. Also wirklich, weil bisher gab es keine Bohrungen in einer gewissen Tiefe dort. Und wenn wir wissen wollen, ob wir dort ein Felslabor errichten können, müssen wir wirklich auch wissen, wie der Untergrund aussieht. Und da führt am Ende kein Weg dran vorbei, einfach mal runter zu gucken.
Das heißt, bisher wusste man von der Geologie heraus, was dort vermutlich ist. Man spricht ja vom kristallinen Odenwald. Und jetzt wissen Sie es tatsächlich, weil Sie nicht nur sehen, was auf der Oberfläche für Steine da sind und was die Geologen aus der Erdgeschichte heraus beschreiben, sondern jetzt haben Sie über die Tiefe des Bohrlochs genaue Aussagen über die Steine gewonnen.
Genau, also wir haben die erste Bohrung 500 Meter tief gemacht und tatsächlich gekernt. Das heißt, wir haben wirklich Bohrkerne, wir haben das Gestein nicht zermahlen, wir haben es im Ganzen nach oben geholt, um die ganzen 500 Meter Strecke, um uns das genau angucken zu können. Und nachher wirklich auch genau im Labor zu untersuchen und da zum Beispiel auch dann eine bisher unbekannte Formation entdeckt. Also ab etwa 400 Meter Tiefe ändert sich das vom Granit in einen Gneis. Das war vor der Literatur auch nicht bekannt und ist ein sehr spannendes Ergebnis, diese Bohrung.
Okay, danke. Die Geologen, die ich kenne, werden sich über die Ergebnisse freuen. Was ist denn der Vorteil von Geothermie oder von tiefen Geothermie?
Geothermie allgemein hat eine ganz, ganz einzigartige Möglichkeit. Und zwar, wenn wir eine Windstille nachdenken, dann haben unsere regenerativen Energieressourcen wie Wind und Sonne ein Problem. Wenn wir also wirklich heimische Energie, grundlastfähig, also 24/7 produzieren wollen, dann geht um die Geothermie eigentlich kein Weg herum. Und die Geothermie selber, wie sie jetzt mal traditionell genutzt wird, in Sedimenten, in sowas wie Sandgesteine, die ist sehr ortsabhängig. Das heißt, wir können nur dort genau, wo wir in der richtigen Tiefe die richtigen Temperaturen finden, und die richtigen Formationen, dort Geothermie machen. Und die kristalline, also diese tiefe Geothermie, hätte den Vorteil, dass sie ortsunabhängig wäre. Das heißt, wir könnten wirklich auch flächendeckend in Deutschland Energie produzieren und vor allem auch Strom produzieren. Wenn zum Strom produzieren braucht man sehr heißes Wasser. Was da bei etwa 130, 140 Grad macht das überhaupt Sinn? Und oft haben wir das in Deutschland einfach nicht in den richtigen Tiefen. Mit der Kristallin, wenn wir tief genug gehen, kann man sich vorstellen, wenn man tief genug bohrt, wird es immer heiß. Also das ist
Ja.
wirklich eine einzigartige Chance für Deutschland, unabhängig werden von Gas, Öl. Das wir einfach, wir haben es gesehen mit den Konflikten in den letzten Jahren. Wenn Deutschland wirklich sicher eigene Energie produzieren will, dann wird mit Sicherheit die Geothermie ein wichtiger Baustein sein.
Und warum ist die Wahl auf die Trommel gefallen?
Genauso vorneweg muss man sagen, wir wollten in den Rheingraben, also am Rande des Rheingrabens, weil das in Deutschland auch nochmal das größte Potenzial für Geothermie bietet, neben die Region um München und das norddeutsche Becken. Und im Rheingraben selber haben wir uns dann drei Regionen angeguckt, einmal im Süden, im Norden Schwarzwalds und einmal im Odenwald und dort einen großen Katalog aufgefahren mit unseren Kriterien, warum. Vorneweg sind eben so Sachen wie, wie schnell kommen wir ins Granit? Also wie tief müssen wir bohren? Wie können wir Zugänge schaffen? Und auch, ja, was sind die Möglichkeiten? Welche Voraussetzungen bietet das Gestein? Das sind Spannungsfelder, Überdeckung. All diese Kriterien sind eingeflossen. Dann haben wir natürlich viel Literaturrecherche betrieben. Wir haben im Vorfeld Vorerkundungen gemacht und dabei ist ein klarer Sieger rausgekommen. Und das war der Odenwald. Und deswegen haben wir uns dort entschieden, dann im Oktober 2023 genauer nachzusonnen. Also wie ich vorher erwähnt hatte, man muss wirklich am Ende bohren, wenn man wissen will, was da unten ist. Weil alle anderen Vorhersagemethoden sind indirekt. Und da kann man dann einfach nur bis zu einem gewissen Grad ja, Vorhersagen treffen.
Danke. Wie sieht denn jetzt der weitere Zeitplan aus? Was soll in den kommenden Monaten und Jahren vor Ort gemacht werden?
Das muss man sich auch sagen. Das Projekt selber ist jetzt in einem dieser Scheidewege. Also wir haben jetzt die letzten 2 Jahre viel exploriert. Wir haben sehr, sehr viele Daten gesammelt. Wir haben eben neben den Bohrungen, die Sie schon erwähnt haben, haben wir 2 Seismikkampagnen gemacht. Da sind wir mit Trucks über die Trommel gefahren, haben den Boden gewackelt und die Reaktion des Untergrunds aufgezeichnet. Wir haben Überfliegungen gemacht mit einem Hubschrauber, um die Magnetik zu messen. Wir haben Geoelektrik, Gravimetrie gemessen. All diese Ergebnisse werden jetzt gerade zusammengebracht. Alle geben natürlich einen Teilaspekt des ganzen Bildes. Auch eine Bohrung gibt einem nur eine Punktinformation da, wo wir gebohrt haben. Was ist mit 100 Meter weiter? Also da sind wir jetzt gerade dran. Wir bringen all diese Daten zusammen, diskutieren die, analysieren die wissenschaftlich, um dann eben ein Gutachten zu schreiben. Und uns selber auf Grundlage dessen dann zu entscheiden, und zwar, das bin dann nicht ich, sondern das sind die Präsidenten unserer Zentren, die Entscheidung zu treffen, ist denn der Odenwald der geeignete Ort, um Geothermie zu bauen? Also da sind wir gerade und wir sind gerade dabei, diesen Bericht heiß zu diskutieren, auszuwerten. Aber Sie können sich vorstellen, das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die auch für uns, wenn wir sie positiv ausfällt, auch viele Jahre, ja, wie heißt es so schön, Blut, Schweiß und Tränen bedeuten wird. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit und Geld drin. Das heißt, wir wollen diese Entscheidung natürlich auch sehr, sehr fundiert treffen. Das war jetzt lange Rede, um zu sagen, wir werden noch ein paar Monate brauchen, bis wir diese Entscheidung auch treffen können. Das heißt, wir warten, dass wir gegen, ja, späten Frühling spätestens auch diese Entscheidung getroffen haben und sollte diese positiv ausfallen. Und ich bin sehr optimistisch. Wie gesagt, die Teilergebnisse sind alle sehr toll und alle sehr, sehr spannend, aber zusammengebracht werden müssen sie noch. Und wenn dieses positiv ausfällt, würden wir dann eben eine Planungs- und Genehmigungsphase übergehen. Und da will ich gesagt, muss mir aber sagen, die Frage, die Sie vermutlich auch noch stellen werden, ja, wo geht es denn los? Wo kommt denn das Modell? Das ist wirklich, das kann ich nicht beantworten, weil das wird erst auf Grundlage dieses Modells, dieses Untergrundmodells, das wir jetzt zusammenstellen, erst daraus können wir wirklich ableiten, wo nachher ein Untertagelabor gebaut werden kann und dementsprechend auch, wo kann es denn losgehen?
Und es ist ja auch, dass das passieren soll, dass da so ein richtiges Labor gebaut wird, in dem dann Wissenschaftler arbeiten und eben Zusammenhänge in der Tiefe erforschen. Jetzt möchte ich mal einen Schritt weitergehen. Was hat zu den Gerüchten geführt? Das Geolab führt Erdbohrungen durch. Auch der Atommüll in Deutschland soll unterirdisch gelagert werden. Dennoch, Ihr Projekt zur Geothermie und die Atommüllendlagersuche sind getrennte Prozesse und Projekte. Das eine machen Sie als Geolab, das andere macht die sogenannte Bundesgesellschaft für Endlagerung. Zwischen dem Geolab und der Bundesgesellschaft für Endlagerung gibt es keine Verbindungen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat kürzlich neue Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Danach kommen noch rund ein Viertel der Fläche Deutschlands für ein Endlager in Frage. Ich würde jetzt gerne eine Karte einblenden, die mit diesen Zwischenergebnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung veröffentlicht wurde. Und ich würde Sie bitten, einmal ganz kurz zu erklären, wo nun dieses Geolab-Gebiet ist. Hier ist es auch schon markiert. Und warum die Markierung zeigt, dass das Geolab-Gebiet für die Endlagerung nicht geeignet ist. Ich teile jetzt einmal die offizielle Karte. So. Vielleicht
Ich
dann
würde gerne
wäre das.
einmal ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Also wir sind nicht die BGE und BGE baut nicht das Geolab, aber natürlich haben wir Verbindungen. Also wir geben ja auch immer an und wir geben es auf unserer Website an, dass die Bundesgesellschaft bei uns mit dazuschaut, die lernt. Wir sind ja nicht mit dem Teil verbunden, der gerade diese Suche aufführt. Also diese Karte kommt nicht mit den Kollegen von der BGE, mit denen ich kommuniziere. Die Kollegen von der BGE, die bei uns dabei sind, sind die, die eben explorieren später. Also die Bohrungen später machen, die sich überlegen, wie sieht denn unser Tagelabor aus. Die sind tatsächlich, die dürfen bei uns zuschauen, die dürfen von uns lernen. Insofern gibt es eine Verbandlung. Aber deswegen, wie gesagt, ich wollte es nur klarstellen, dass nachher die Zuschauer nicht die falsche Information kriegen. Aber ganz klar, die Bundesgesellschaft für Endlagerung baut nicht das Geolab und das Geolab redet nicht für die BGE. Also alles, was ich Ihnen jetzt auch sagen werde, ist ich, Bastian Rudolph vom KIT und nicht spreche für die BGE.
Aber dafür sind Sie Geologe und Physiker und haben Ahnung von der Sache.
Ja,
Aber
also
ich zum Beispiel, ich kann nur das
da
vortragen, was
sehr
ich
gerne.
gelesen habe. So, also das hier ist die Karte. Der rote Punkt, das ist der Bohrplatz des Geolabs. Sie hatten geschildert, Sie haben diesen Bohrplatz ausgesucht, weil es Granit ist.
Also wir sind im Odenwald im Tromm wegen dem Granit und diesen Bohrplatz haben wir ausgesucht, weil er oben auf dem Tromm ist. Wir wollen möglichst eben die Information von ganz bis unten, also die ersten 500 Meter wollten wir möglichst und dann eben gerade die Information, was für ein Gestein ist da unten und vor allem auch die Spannungsinformation. Also wie drückt dieser Stein in welche Richtung, in welcher Tiefe? Und deswegen haben wir den von da oben ausgesucht.
So, und das sieht man jetzt schon farblich. Wir haben hier eine Kategorie C, da steht ungeeignet oder geringe Eignung. Und der Bohrplatz ist in einem Bereich, der gelb ist. Das heißt, den die Bundesgesellschaft, wenn ich es richtig verstehe, für nicht geeignet hält. Das wissen Sie, warum das nicht geeignet ist? Und warum? Also wie der Zusammenhang ist zwischen der Eignung, die für Sie gegeben ist, aber der mangelnden Eignung für ein Atommüllendlager.
Genau, also was wir in der Geothermie wissen wollen, ist, wie kann Wasser in diese Klüfte, Risse durch das Granit fließen, die Temperatur aus dem Granit nach oben bringen und so können wir dann eben Energie produzieren. Was die Bundesgesellschaft für Endlagerung sucht, ist ein Endlagerstandort. Das heißt, da gibt es generell drei mögliche Untergründe, die suchen sich Tonminerale, Salze oder eben im Granit. Und hier, wie gesagt, gibt es Granit, das wissen wir alle. Aber was die eigentlich wollen natürlich ist, oder was sie natürlich wollen, die müssen, die wollen ein Endlager bauen, das 1 Million Jahre lang, und das ist wirklich ein langer Zeitraum, den mögliche Enthüllmüll sicher lagert. Und das sind dann zwei Sicherungsmechanismen vom Prinzip, wenn wir es vereinfachen möchten. Das ist einmal die technischen Barrieren, also die Behälter, in denen der Atommüll drin sind, und dann der Untergrund, in dem er drin ist. Und da ist es tatsächlich eben so, dass das ja, Material, wo wir sicher sind, dass er 1 Million Jahre lang den Atommüll sicher verschließt, also ein Behälter, der das durchhält, ich sage es mal vorsichtig, wird heiß diskutiert, ob sowas gibt. Und dann ist natürlich das Granit, wie wir es hier gefunden haben, das stark zerklüftet ist, durch das Wasser fließt, vielleicht nicht der geeignetste Untergrund. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Das heißt, genau den Untergrund, den wir wollen mit der Geothermie. Also diese Risse, das Wasser, das da unten fließt, was wir auch gefunden haben übrigens, unter 200 Meter Tiefe, ist genau eigentlich das, was die BGE zwar noch nicht generell ausschließt, aber ich sage es mal, wie gesagt, heiß diskutiert wird, ob es wirklich technische Barrieren, Behälter gibt, die 1 Million Jahre lang durchhalten können. Und da kommt eben diese Einstufung hier. Also man kann nicht bitte jeden an, man kann das sich gerne selber angucken am Internet, den Navigator, das ist der BGE, da steht auch eine Begründung drin. Also warum diese gelbe Zone nicht geeignet ist, also fangen wir rechts an, die Zone, die da grau ist, also die bereits ausgeschieden ist, das ist die Ortsbergstörung. Also es ist eine Störzone, wir wissen, da trifft Sandstein auf Granit. Da kann man, also der rote, berühmte rote Sandstein, den es da gibt und der wunderschön auch aussieht. Und dort eben diese Zerrüttelung sorgt schon mal dafür, dass die BG sagt, nee, da können wir auf keinen Fall hin, weil da ist mit Sicherheit nicht stabil über die nächsten Millionen Jahre. Und jetzt rücken wir eins weiter zum Gelben. Und auch da kann man nachlesen, es gibt rechts diese Ortsbergstörung und links, wenn man sieht, man es noch gerade, ist dann die Aufwölfung am Rand des Rheingrabens. Also wir sind hier zwischen zwei großen Störzonen. Und deswegen geht der rechte und der linke Bereich, der jetzt gelb ist, eben auch als Bereich, sagen, okay, den schließen wir schon mal aus. Und jetzt bleibt eben nur noch, was da blau ist, theoretisch übrig. Aber Sie hatten selber, ich habe im Vorfeld auch ein paar von Ihren Podcasts angeguckt, Sie hatten selber erwähnt, 25% Deutschlands ist noch theoretisch blau. Also wenn man da ganz weit raus sieht, sieht man sehr, sehr viel größere blaue Regionen. Also ich persönlich würde mir tatsächlich im Odenwald nicht die größten Sorgen machen.
Das mache ich mir auch nicht, auch wenn klar ist, dass irgendwo in Deutschland ein Endlager irgendwann einmal gebaut werden muss. Aber das Weschnitztal, das ist das, was hier noch übrig ist. Das ist relativ dicht besiedelt. Und aus den Gründen glaube ich, dass das in dem nächsten Prüfungsschritt, der nach den geologischen Prüfungsschritten irgendwann einmal folgen wird, wo dann die soziogeografische Eignung einer Region betrachtet wird, dann wiederum dieses Gebiet ausgeschlossen wird. Aber also zurück, da wo Sie das Geolab TROM prüfen und wo es möglicherweise entstehen kann, habe ich, weil es für das Geolab geeignet ist, ein Gestein, was eigentlich für ein Endlager nicht geeignet ist, weil es wasserdurchlässig sein muss, damit Sie das Geolab dort betreiben können. Habe ich
Genau,
das
also
richtig
die
leinhaft
BGE
zusammengefasst?
schließt nicht grundlegend aus, weil sie sagen, theoretisch könnte man es auch mit einer technischen Barriere lösen. Aber ich sage, deswegen der Punkt, wo ich aufwerfe, ob 1 Million Jahre lang irgendein Behälter durchhalten kann, ist eine sehr schwierige Frage. Da steht auf jeden Fall, der Nachweis steht da noch aus.
Und deswegen gehört es zu den, nicht zu den 25%, die derzeit untersucht werden, sondern es ist gelb und gehört zu weiteren Prozenten.
Genau, also da ist jetzt aber, sagen wir, die Risse sind eher das Resultat daraus, dass wir diese Störungen haben. Also diese Risse im Untergrund. Im Granit ist erkaltete Magma. Die war mal dicht. Aber durch diese Störungen, diese Risse, die Erdbeben, wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier auch am Rande eines Erdbebengebietes. Durch diese Beben passieren diese Risse. Und das ist eben der Grund, warum die BE sagt, da glauben wir nicht, dass wir 1 Million Jahre lang unseren Atommüll sicher verstauen können.
Okay. Noch eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Auf Ihrer Internetseite steht, dass eine Umwandlung von Geolab in ein Endlager bereits von vornherein gesetzlich ausgeschlossen ist. Wer hat das denn ausgeschlossen und warum?
Das ist tatsächlich der Gesetzgeber. Also der hat ein Standortauswahlgesetz verabschiedet und tatsächlich schon im ersten Paragraphen, und ich habe es gerade offen, wenn ich es zitieren darf, steht eben, dass es nur eine für diesen Zweck errichtete Endlagebergwerk mit dem Ziel des endgültigen Verschlusses erfolgen kann. Das heißt wirklich, da muss man das Bürokratendeutsch noch ein bisschen genauer lesen, aber genau für diesen Zweck errichtetes Bergwerk. Das heißt, eine Umwidmung ist da ausgeschlossen. Dazu kommt eben, dass auch, wenn Geolab gebaut wird, auch die umliegenden Regionen ausgeschlossen werden müssten. Denn in Paragraph 22, und da, wie gesagt, gerne jeder mal googeln, das kann man tatsächlich finden, oder das ist ganz offen da, ist eben, dass ausgeschlossen wird, dass Regionen, wo bestehender Bergbau, und da fällt dann auch ein Untertagelabor, Forschungslabor, Geolab darunter, der eben den Untergrund so verändert mit den Spannungszuständen, dass eben nicht mehr sicher ist, dass da nichts passieren kann, eben auch dann zu einem Ausschluss führt. Also wir haben sogar zwei Paragraphen, wenn man so möchte, die sicherstellt, dass das da nicht passieren kann.
Okay, das heißt, der Gesetzgeber sagt, da wo der Mensch schon mal der Erde gebohrt hat und Bergbau betrieben hat, also auch ein solches Geolab, weiß man nicht, wie sich dieser Bergbau sozusagen in den nächsten Tausenden von Jahren auswirkt und deswegen kann dort kein Endlager errichtet werden.
Deswegen müssen wir zum Beispiel auch für unsere Bohrungen, muss jedes Mal die BGE, in dem Fall ist das die Base, die Abteilung, muss angefragt werden, ob es okay ist, hier zu bohren. Weil man potenziell mit ihrer Bohrung ein Endlager zerstört vom Prinzip. Das heißt, wie gesagt, unsere zwei Bohrungen sind da schon in der Vorprüfung durchgelaufen und gesagt, nee, die Region wird es wahrscheinlich nicht werden, die dürft da bohren.
Okay, das war jetzt tatsächlich sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit und danke für die vielen Infos. Und ich persönlich finde es sehr wichtig, dass in Deutschland Grundlagenforschung erfolgt. Zum einen hat uns Forschung stark gemacht. Und zum Zweiten ist Forschung das, was uns hilft, die Herausforderungen unserer jeweiligen Zeit zu lösen. Bisher
Genau.
wurden die Herausforderungen in fast jedem Lebensbereich, sei es Gesundheit, Biologie, Physik, immer durch Wissenschaft gelöst. Und insoweit wünsche ich Ihnen für Ihre Wissenschaft viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Und allen, die zusehen, wünsche ich noch eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.